At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Die Sommerpause ist vorbei und er ist zurück, der gute alte Fohlenfutter-Podcast. Zurück in einer neuen Besetzung und zurück ist auch hier das Stichwort. Jannik Sorgatz ist heimgekehrt, möchte ich sagen, und freue mich, dass wir wieder hier zusammen sitzen.
Ja, hi Carsten, ich freue mich auch. Deswegen hast du gesagt, neue Besetzung ist ja eigentlich gar keine neue dann.
In dem Sinne
nicht. Die neue alte, genau. 2 Jahre ist es her.
Ja, 2 Jahre. Du warst viel unterwegs in Bremen, in Köln. Hast trotzdem noch Borussia Mönchengladbach selbstverständlich in meinem Blick gehabt und jetzt wieder da im neuen Team. Fohlenfutter-Team, zu dem außerdem noch Sebastian Hochreiner und Hanna Gobrecht gehören. Aber wir können nicht alle Leute hier am Podcast-Aufnahmegerät vereinen, deswegen sitzen wir beide jetzt hier. Ja, wie vor 2 Jahren in regelmäßigen Abständen auch schon. Und es gibt natürlich viel zu erzählen nach einer so langen Pause, nach so einer interessanten Saison natürlich, die wir damals ja schon aufgearbeitet haben. Und jetzt schauen wir auf das, was passiert ist in der Sommerpause. Es ist viel passiert, eine komplette Vorbereitung. Es gab sogar schon ein Pokalspiel. Es steht jetzt der Start gegen Borussia Dortmund, der Bundesliga-Start an. Bald dann auch die Auslosung der Champions League. Dazu kommen wir später. Schauen wir jetzt erstmal auf das, was gewesen ist.
Genau, ich würde sagen, da bist du ja der richtige Ansprechpartner, weil du Borussia ja auch im Trainingslager in Hasewinkel begleitet hast. Und
ja.
Keine Angst, wir rekapitulieren jetzt auch nicht die letzten 2 Jahre, in denen ich gefehlt habe. Ihr habt ja fleißig weiter gepodcastet und ja, aber ich kann auch sagen, es ist echt viel passiert seitdem und es wird auch wieder viel passieren. Du hast gerade schon die ganzen Termine angesprochen. Ich würde sagen, deswegen wirklich mal chronologisch in der Vorbereitung. Was waren deine Eindrücke gerade im Trainingslager, das ja auch ein etwas anderes diesmal war, was nicht nur am Ort lag, nicht am Tegernsee wie gewohnt, sondern in Ostwestfalen?
Ja, also in der Klosterpforte, eine tolle Anlage mit ganz kurzen Wegen, kam gut bei den Spielern, kam gut beim Trainerstab, kam gut beim Rest der Borussen an. Natürlich ohne Fans, das war der Grund, warum man nicht am Tegernsee gewesen ist. Die Corona-Situation hat es nicht zugelassen, dass die Gladbacher wie sonst von Hunderten, ja von Tausenden teilweise Fans noch beim Training begleitet werden, dass es da große Partys und so weiter gibt. Es war in weitgehender Abgeschiedenheit dort. In dieser Klosterpforte, die wirklich ein schöner Komplex ist, 2006 zur Weltmeisterschaft erbaut worden, das Sporthotel. Und ja, Portugal hat da residiert, damals noch mit Luis Figo und Cristiano Ronaldo,
sehr
ganz jung.
Cristiano Ronaldo, ja.
Platz 4 erreicht und das war natürlich dann auch ein guter Aufhänger, Marco Rose mal zu fragen, in den Tagen des Trainingslagers, soll es denn wieder Platz 4 sein? Wir kommen später noch zu unserem Saisontipp. Marco Rose hat zumindest dort alles getan, um seine Mannschaft darauf vorzubereiten. Sehr intensiv, wie man es bei ihm kennt, hat er gerade mit vielen Spielformen so vorbereitet, wie eben jetzt Fußball gespielt werden soll. So wie vorher auch, intensiv, immer mit dem letzten Willen, das Spiel zu gewinnen. Er hat ja eigentlich den Spielern wieder beigebracht, wie man Tore schießt, wie man im Prinzip von einem Angriff in den nächsten übergeht und das immer auf der Basis einer guten Verteidigung, das Rose-Prinzip. Es machte alles einen guten Eindruck. Die Spieler haben richtig Bock drauf und das ist eigentlich so die Botschaft, die man aus der gesamten Vorbereitung mitnimmt.
War denn dein Eindruck, dass Marco Rose einfach an das anknüpfen konnte, wo er aufgehört hat? Weil ich meine, es gab ja wenige Abgänge, wenige Zugänge, es gab einen ordentlichen Urlaub. Anders als es in einem normalen Jahr gewesen wäre, gab es keine Borussen, die bei der EM waren. Deswegen hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte er doch einfach an das anknüpfen können, was so war. Es war einfach eine Pause und jetzt macht er weiter. Also gar kein großer Cut jetzt in der Sommerpause.
Nein, das denke ich schon nicht. Vor allem ist es ja so, und das ist ja der große Unterschied zum ersten Rose-Jahr sozusagen. Als er damals kam, sollte er den Gladbacher Fußball verändern, hat das relativ schnell hinbekommen. Die Mannschaft hat sich darauf eingelassen, mit einigen Umwegen, wie man so inzwischen auch erfahren hat. Stefan Leiner hat darüber gesprochen, über eine Debattennacht in der Türkei, nach dem 1:1 bei Başakşehir, als man sich da nochmal eingeschworen hat, danach ein bisschen das System umgewandelt hat und dann lief das Ganze an. Aber jetzt ist es natürlich so, jeder Spieler weiß, wie Marco Rose tickt, was er will und wie Borussenfußball jetzt aussehen soll. Und jeder hat auch schon gemerkt, damit ist man erfolgreich. Ist Platz 4 dabei rausgekommen am Ende. Jeder merkt, dass dieses Extra, was dazugekommen ist, dieses Willensspiel, was Marco Rose da auf den Platz bringt, dass das auch wunderbar zusammengeht mit dem Borussen-Tiki-Taka. Das hat gerade die Rückrunde gezeigt. Und darauf baut Marco Rose jetzt ganz einfach auf. Er wird Borussia noch flexibler machen. Ich glaube, das haben auch die Testspiele gezeigt, dass er jetzt
Sind das mal durchgegangen? Also es ist ja eine Art Borussia-Telefonbuch. Da ist ja von 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 und dann kommt es beim 4-3-3 auch immer noch an. 2-6er, 1-8er, 1-6er, 2-8er. Also wir haben mal alle Varianten aufgeschrieben. Da sind wir so bei 7-8 gelandet. Das ist ordentlich. Die große Flexibilität. Aber natürlich auch die Gefahr, dann etwas zu flexibel zu werden irgendwann. Was ist dein Eindruck jetzt aus der Vorbereitung, worauf der Fokus bei Marco Rose liegt?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich hatte er dieses Mantra von, wir wollen Fußballspiele gewinnen und dieser Ehrgeiz, der dahinter steckt, das ist eine gute Idee, oder?
Bitte? Fußballspiele zu gewinnen.
Das will, glaube ich, jeder Trainer, aber irgendwie scheint das ja bei Marco Rose noch anders zu funktionieren. Das ist zumindest mal dieser Wahlspruch, den man überall hört. Aber entscheidend ist, glaube ich, bei ihm weniger die Formation, sondern dieser Gedanke, der mit ins Spiel reingeht. Einfach aktiv zu sein, das Heft in die Hand zu nehmen, vielleicht noch mehr wirklich auch dafür zu sorgen, dass man eben über Ballbesitzspiel dann trotzdem den Gegner unter Druck setzt, Bälle erobern und einfach immer dieser Grundgedanke, der mit jedem System natürlich vereinbar ist. Und Marco Rose, wir haben ja mit ihm ein größeres Interview geführt, was am Samstag in der Rheinischen Post und bei RP Online zu lesen sein wird. Er hat eigentlich gesagt, für ihn gibt es eigentlich nur zwei Unterschiede oder zwei Dinge, die sich unterscheiden. Viererkette, Dreierkette. Und der Rest sind dann eben Dinge, die sich auch im Spiel ergeben. Er hat eine Mannschaft, in der viel drinsteckt, in der Lucien Favre drinsteckt, in der André Schubert drinsteckt und Dieter Hecking drinsteckt und natürlich jetzt auch richtig viel Marco Rose. Und aus diesem ganzen Bunch von Möglichkeiten sucht er sich dann immer was aus, um für jedes Spiel gerüstet zu sein und jede Situation.
Ich finde das interessant, wie er es geschafft hat im vergangenen Jahr aus den Hecking, Favre, Schubert-Spielern. Viele sind ja, Lars Stindl beispielsweise, gehen jetzt ins sechste Jahr bei Borussia. Christoph Kramer ist noch länger da, war zwar kurz in Leverkusen zwischendurch. Wie es aber geschafft hat, aus Spielern, die eher so mit diesen Trainern verbunden war, jetzt irgendwie auch Marco Rose-Spieler zu machen. Der hat bei uns Oskar Wendt erwähnt, der für ihn so eines der besten Beispiele ist, für einen Spieler, dem gar nicht zugetraut wurde, diesen Stil so zu adaptieren und der jetzt aber den Eindruck macht, er hätte nie etwas anderes in seiner Karriere gemacht. Das gilt ja für viele. Du hast Stevie Leiner angesprochen, der war der große Vorkämpfer vor einem Jahr, eine Art Sonderling, muss man fast sagen, mit seinem Stil. Da haben sich einige, ich glaube auch mannschaftsintern, die Augen gerieben. Und jetzt, naja, wimmelt es nur vor Stevie Leinern in der Kabine
ja,
und auf dem
Platz. Wobei ich sagen muss, für mich ist eigentlich Lars Stindl auch so ein gutes Beispiel. Da haben wir ja auch alle so ein bisschen gedacht, so was wird jetzt aus dem armen Kerl? Der ist ein richtig geiler Kicker, aber einer, der halt auch nicht so für dieses kämpferische Element steht. Aber nein, auch Stindl hat sich wunderbar integriert und hat, glaube ich, dann auch wichtig nochmal den fußballerischen Aspekt wieder reingebracht. Und wie du es gerade gesagt hast, also irgendwo haben die Spieler das, was sie schon konnten, adaptiert mit dem, was Marco Rose reingebracht hat. Naja, und das hat am Ende ein paar Punkte mehr gebracht als in der Saison vorher im Vergleich zu Bayer Leverkusen und Gladbach spielt in der Champions League. Und das ist ja das, was Marco Rose auch sagt. Jetzt wird natürlich Borussia Mönchengladbach auch entsprechend wahrgenommen. Man ist nicht mehr der, der etwas knapp verpasst hat, sondern man ist der, der bei den Großen mitspielt und die Großen auch richtig geärgert hat. Natürlich ist es für Bayer Leverkusen Katastrophe, wenn man in der Europa League spielen muss.
Gerade wenn man 63 Punkte geholt hat,
genau.
Ist normalerweise das Ticket zur Champions League.
Genau, so sehe ich das auch. Und da werden die natürlich alles reintun, um Borussia Mönchengladbach wieder von dieser Position runterzuholen. Aber es gibt ja Marco Rose und Marco Rose ist eben nicht der Trainer, der sagt, wir wollen jetzt verteidigen, was wir haben, sondern der sagt, ja, es gibt ja auch noch ein bisschen mehr. Wir haben ja noch nicht alles erreicht. Wir sind im Pokal früh raus, in der Europa League früh raus. In der Bundesliga gab es auch Spiele wie in Freiburg, wo wir eine super erste Halbzeit spielen, dann verlieren. Und das sind so Dinge, wo man noch mal ein bisschen nachlegen kann. Und ich glaube, das ist genau sein Ansatz.
Diesen konkreten Zielsetzungen wollen wir uns später noch mal widmen, auch was wir meinen, was diese Saison 2021, wie das allein klingt, ne? 2021.
Ja, es ist schon sehr weit geschritten.
Zehn Jahre nächstes Jahr seit der Relegation.
Ja.
Ein komplettes Jahrzehnt. Genau, dem wollen wir uns gleich noch widmen. Lass uns mal über die beiden neuen Spieler sprechen, die gekommen sind. Beide ausgeliehen. Hannes Wolf, Valentino Lazaro. Valentino Lazaro jetzt verletzt, wird noch ein paar Wochen fehlen. Was ist dein erster Eindruck von beiden? Beides Rose-Schüler, beide schon mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, also weil Lazaro ja nur kurz, ein paar Wochen, ist dann zu Hertha BSC gewechselt. Hannes Wolf ist im Prinzip sein fußballerischer Ziehsohn, mag man fast sagen, so wie damals Raphael bei Lucien Favre. Hat ihn übernommen, als er 15, 16 Jahre alt war, hat ihn dann bis in die erste Mannschaft von RB Salzburg hochgebracht. Und ich glaube, Hannes Wolf ist wirklich ein absoluter Rose-Spieler, so wie er auch auftritt. Das hat man im Pokalspiel gesehen. Er wollte unbedingt sein Tor machen, wollte unbedingt diesen Erfolg, hat ja auch schon einige Titel mit Rose geholt. Und ich glaube, Hannes Wolf ist einer, der ganz einfach dem Gladbacher Spiel mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Elan, mit seinem Power, aber auch mit seinem Willen richtig gut tun kann. Aber man darf ja nicht vergessen, er muss natürlich erstmal in der Bundesliga ankommen. Und der Konkurrenzkampf ist groß. Er ist absolut motiviert, das merkt man. Vielleicht manchmal übermotiviert, das kann das Problem werden. Und wie gesagt, er hatte in Leipzig eine schwierige Phase gehabt, war schwer verletzt, ist da nicht mehr in die Mannschaft reingekommen in der Saison vorher. Und ja, er muss erstmal so raus aus dieser ganzen Geschichte. Aber er hat früh getroffen in den Vorbereitungsspielen, hat einfach schon gezeigt, was er kann. Und ich glaube schon, dass er auch sofort helfen kann, muss er ja auch. Viele Verletzte führen dazu, dass er eigentlich Startelf-Kandidat für das Spiel in Dortmund ist. Und ja, Lazaro, das ist ja schon fast ein bisschen tragisch. Man hat wochenlang auf ihn gewartet oder tagelang zumindest im Trainingslager. Als er schon mehr oder weniger klar war, dass er kommt, musste er quasi noch versteckt werden, weil noch nicht klar war, ob er von Inter Mailand wechseln darf oder nicht. Und dann war er da. Alle haben sich gefreut. Er auch, natürlich.
Eine halbe dann Stunde lang
spielt gegen Greuther Fürth. Ja, gegen Greuther Fürth eine halbe Stunde und dann war er wieder kaputt. Ja, das.
Aber es soll besser aussehen als zunächst vermutet. Also, es ist ja immer ein fließender Übergang zwischen Muskelfaserrissen und Muskelbündelrissen, weil ja ein Muskelbündel einfach nur sehr viele Fasern sind. Deswegen, ja, ist die Frage, wie viele Wochen er jetzt genau fehlen wird, aber er hat schon ein bisschen die Erwartungen. Ja, sagen wir mal, nach oben geschraubt, dass er schneller wieder zurückkehren kann. Länderspielpause ist da, Anfang Oktober auch so ein Stichwort. Und zur Champions League, 20. Oktober, da will er auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, ja, alles, was er sich vorgenommen hat, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Aber zu Hannes Wolf vielleicht noch. Du hast gesagt, ein der Rose-Fußballer schlechthin vielleicht, aber ich finde es ja bemerkenswert, ein Spieler, der mit diesen Vorschusslorbeeren kommt, also in Leipzig hat er das vielleicht nicht gebracht, aber ja in Salzburg wäre er in anderen Jahren ein Gladbacher Königstransfer gewesen. Jetzt ersetzt er gar keinen Spieler so richtig. Raphael ist zwar als Offensivspieler gegangen, aber hat ja kaum noch eine Rolle gespielt. Und alle anderen Typen, Player, Thüram, Stindl, Hofmann, wer auch immer da vorne, Embolo, wer da rumschwirrt, die sind alle noch da. Und er ist also einer von vielen im allerbesten Sinne. Und kann gespannt sein, welche Rolle er da wirklich einnimmt. Wie siehst du ihn da in dem Gefüge?
Ja, also auf jeden Fall als einen, der den anderen Druck macht. Das darf man auf jeden Fall sagen, weil er eben genau weiß, wie Rose spielen kann. Und ich würde ihn so ein bisschen einordnen als Zwischending zwischen Brel Embolo und Lars Stindl, wenn man mal diese 10er, 9er Position nimmt. Er ist nicht so der Brechertyp wie Brel Embolo, aber wiederum dann vielleicht mehr Brechertyp als Lars Stindl, der ja einfach mit seinem überragenden Passspiel und mit seinem Gespür für das Spiel also so ein richtiger Spielmacher ist. Und ich würde mal den Hannes Wolf als jemanden, der auch diese Qualitäten hat, aber dann eher doch wie ein Brel Embolo dann auch mal diese Eigeninitiative auch mal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, dann eben nimmt. Also und das ist natürlich gerade für das ein oder andere Spiel wunderbar geeignet, um da Alternativen zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was für Marco Rose besonders wichtig ist. Er bekommt einen Spieler, von dem er genau weiß, ich kann ihn dort einsetzen, dann passiert das, ich kann ihn dort einsetzen, dann passiert das, ist ja flexibel, kann die 9 spielen, kann die 8 spielen, kann rechts außen spielen und damit hat Marco Rose einfach unheimlich viele Möglichkeiten, kann auch mal eine Doppel-10 spielen. Interessante Variante finde ich mit Lars Stindl und Hannes Wolf zusammen, vielleicht sogar hinter Brel Embolo, wenn er dann wieder fit ist, auch eine spannende Sache in einem 3-4-3. Also einfach viele Möglichkeiten. Valentino Lazaro kann im Prinzip alles außer Innenverteidiger und Torwart spielen. Also ich glaube, diese Flexibilität, wir haben vor Jahren schon immer bei Lucien Favre darüber gesprochen, Spieler zu haben, die einfach mehrere Positionen, Fabian Johnson war ja der flexibelste mit 9 Positionen so in etwa. Lazaro kommt dem sehr nah.
Torwart wirklich alles gespielt hat, fast und den Verteidiger. Ja.
Genau, und Lazaro kommt dem eigentlich ziemlich nah von seinen Ambitionen
trägt
her.
Trägt seine 19.
Trägt auch die 19. Hat im Moment auch das Verletzungspech, was Johnson oft hatte. Wir hoffen, oder Borussia hofft natürlich, wie auch für Lazaro, wir gönnen ihm ja wirklich, dass er zumindest dann seine Spiele machen kann. Wenn er zurückkommt, glaube Marco Rose ist sehr froh, wenn er wieder da ist, weil er einfach diese Option, gerade für die Zeit, wenn die Champions League kommt, und das ist, glaube ich, wichtig, dass bis dahin alle wieder fit sind, kann er einfach aus den Vollen schöpfen, oder weitgehend aus den Vollen schöpfen. Und im Moment kommt er noch ganz gut klar, weil er Spieler hat, die lange da sind und die jetzt einfach ihren Job riesig machen.
Ich denke, die Testspiele, die es gegeben hat, müssen wir nicht im Detail aufdröseln. Können wir nochmal sagen, es gab 5 Stück, es gab 4 Siege, allesamt zu 0, 3 davon 4-0. Es gab eine Niederlage gegen Greuther Fürth. Das waren die Ergebnisse. Kurz 2-3 Sätze zum Verlauf der Testspiele. Ja, das Positive, was man so erreichen kann in Testspielen, wurde erreicht. Es wurde auch gesehen, was noch nicht stimmt. Das, denke ich, ist so das kurze Fazit, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also, dass man ein Testspiel mal verliert, auch gegen Greuther Fürth, dummerweise jetzt im Borussia-Park, im Heimspiel, ist natürlich nicht so ein super Gefühl gewesen. Aber ich glaube, das wichtigste Testspiel hast du dir tatsächlich gesehen. In Venlo hast du dir genau angeschaut. Und ich glaube, das war das Spiel, in dem einfach am meisten klar geworden ist. 4-0 gewonnen, tolle Tore geschossen, hat einfach auch gegen eine Mannschaft, die dann schon eine andere Qualität hatte, sicherlich Venlo ist Ehrendivisionär in den Niederlanden, keine Top-Mannschaft, aber eine, die unangenehm sein kann, die auch schon mal gepunktet hat bei niederländischen Top-Mannschaften. Und da hat Gladbach total überlegen gespielt. Es fehlte jetzt wirklich so ein Testspiel, haben wir auch oft drüber gesprochen, jetzt in der Zeit, wo man mal gesagt hat, hey, das ist jetzt mal so eine richtige Herausforderung als Gegner.
Gab es mal so unangenehme Bilbao, Porto und genau. So, auch mal Vereine aus anderen Ländern, gut, Venlo auch, ja, ist auch ein anderes Land, aber nochmal so ganz andere Stile, die dann auch schon so ein bisschen Prüfungen für den Europapokal waren, weil Borussia sich gerade diesen fiesen Mannschaften oft schwer getan hat, das gab es jetzt nicht, auch das Pokalspiel gegen Oberneuland ging nicht in diese Richtung.
Nicht ganz, nein.
Aber nochmal zu Venlo, da fand ich es auch gut einfach erstmal, dass es ja personell unter den ähnlichen Bedingungen stattfand, die jetzt noch da sind. Viele haben gefehlt, da waren die Nationalspieler noch zusätzlich weg. Und ich fand es gut, wie einfach da die Mannschaft gezeigt hat, dass es ihr wichtig ist, dieses Spiel auch nicht nur knapp zu gewinnen, dieses Spiel zu null zu gewinnen. Ich glaube, mehr kann man letztendlich aus Testspielen nicht rausholen. Auch wenn das gelungen ist, ist das jetzt kein definitives Indiz dafür, dass es jetzt am Samstag in Dortmund in der Bundesliga irgendwie was gibt. Aber naja, oftmals ist ja ein Testspiel auch einfach die Vermeidung negativer Erlebnisse und ich würde sagen, Borussia hat da weitaus mehr als das geschafft.
Ja, abgesehen davon, dass Venlo auch schwarz-gelb ist.
Ja, das war immer ein bisschen komisch. Und es gab einen Pokal.
Ja, es gab den Hermann Tölven Gedächtnispokal.
Ja. Aber Borussia-Fans wissen ja, dass Pokale in Testturnieren oder so meistens auch kein gutes Ruhm sind. Borussia ja Rekordsieger des Wintercups in Düsseldorf.
Hat man kurz gejubelt und das Ding dann irgendwo...
Ja, René Maric hatte Geburtstag, Marco Rose, Co-Trainer, der durfte dann einmal den Pokal hochräumen. Wir wissen nicht, wo er steht. Er stand auf jeden Fall nicht im Foyer bei Borussia im Borussia-Park.
Da würden die Borussen wahrscheinlich gerne andere Dinge hinstellen beziehungsweise neu gravieren lassen. Das ist ja von Jahr zu Jahr das Thema. Immerhin haben sie schon mal einen Schritt in richtige Richtung gemacht, was den Pokal angeht. Sie haben sich gegen Oberneuland durchgesetzt mit dem gleichgezogenen zweithöchsten Pokalsieg aller Zeiten. ein 8:0 gegen den Regionalligisten. Vorher gab es mal 1977 ein 8:0 gegen Viersen, den ersten FC Viersen, und dann natürlich vor 2018 das 11:1 gegen Hasstedt.
Damals eines der letzten Spiele, die ich gesehen habe,
ja,
bevor ich gegangen bin.
Genau, Bremer Pokalsieger, genau wie Oberneuland. Und ja, was will man zu dem Oberneuland-Spiel sagen? Ich glaube, wichtig war einfach, dass die Gladbacher einfach dem Gegner gar nicht das Gefühl gegeben haben, dass er irgendetwas reißen könnte. Es war im Borussia-Park, es war dadurch ja ohnehin schon wieder eine andere Situation. Wobei ich glaube, wenn es ein Auswärtsspiel gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar wirklich zweistellig ausgegangen, dass man da nochmal ganz anders in der Pause auch aufgetreten wäre, nach der Pause. Aber stark einfach, wie gerade dieses 1:0, wie Stefan Leiner den Ball erobert, nachdem er weggesprungen war, sich dann da durchtankt, flankt, Patrick Herrmann macht das Tor. Ich glaube, das sind diese Attribute, die Marco Rose auch in so einem Spiel sehen will. Natürlich kann man dann zaubern, natürlich gab es auch schönere Tore, aber gerade das, so diese ganze Aktion, insbesondere das, was Leiner gemacht hat, das zeigt halt, dass die Gladbacher dieses Spiel auf den mit dem richtigen Ansatz angegangen sind, dass sie es ernst genommen haben und dass sie da wirklich dem Gegner klar machen wollten, du kannst hier machen, was du willst, kannst selbst am eigenen Strafraum den Ball wegschießen, wir kommen dann trotzdem und schießen dann trotzdem das Tor. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Wille, Spiele zu gewinnen, den Rose sehen will. Er saß ja oben weit weg auf der Tribüne wegen der roten Karte, die er in Dortmund beim Pokalspiel bekommen hat. Ja, und ich glaube, das sind die Eindrücke, die du auch mitgenommen hast. Und es gibt mit Sicherheit Erstrunden-Pokalspiele, in denen sich Borussia schon deutlich schwerer getan hat.
Es war der höchste Sieg in dieser ersten Runde bislang. Die Bayern spielen ja noch, Schalke spielt noch, aber ja, gesagt, Borussia ist quasi Tabellenführer im DFB-Pokal aktuell.
Immerhin.
Also immerhin.
Würde das jetzt abgebrochen, würde Borussia, würden die dann den Pokal bekommen, wenn das jetzt abgebrochen würde?
Also sind das Themen, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss heutzutage, wer weiß.
Man hat
in der Vergangenheit. Aber sie hätten auch zumindest Argumente gesammelt, in den Topf der Mannschaften zu kommen, die dann in der Verlosung wären.
Ja.
Apropos Topf, vielleicht können wir da kurz den Schwenker machen, wenn schon diese geniale Überleitung jetzt da ist. Borussia weiß jetzt, du hast ganz am Anfang die Champions League Auslosung angesprochen, in welchem Topf sie am 1. Oktober sein wird bei der Auslosung in Nyon, sie jetzt doch nicht in Athen, sondern doch in der Schweiz, am Genfer See. Es ist Top 4. Es ist also der niedrigste Topf mit den nicht ganz so prominenten Mannschaften. Ja, welche Folgen hat das? Ich würde sagen, erstmal hat es die Folgen, dass es das Maximum an Attraktivität in der Gruppe geben könnte. Ich finde, Liverpool, Barca, Inter, das ist ja auch mit Borussias Historie eigentlich so die hammerste der Hammergruppen, die es da geben kann. Und selbst wenn es dann Porto, Ajax und Bergamo wird, glaube ich, ist das immer noch sehr attraktiv. Was man aber sagen muss, dass der Unterschied zur Teilnahme vor 4 Jahren, als Borussia dann erst in Top 3 war und Celtic aus Top 4 hatte, da 4 Punkte geholt hat und so eben überwintern konnte in der Europa League, wird das halt etwas schwieriger aus Top 4, weil man dann eben nicht auf Mannschaften treffen kann, wie das sagen, dass Slavia Prag es schafft oder so, obwohl das natürlich auch alles keine leichten Aufgaben sind. Also wie gesagt, da hat Borussia jetzt schon mal Gewissheit und dann haben wir jetzt noch in etwa oder ziemlich genau 2 Wochen, bis wir die 3 Gegner kennen.
Am 1. Oktober wird die Auslosung stattfinden, wie gesagt in Nyon, und ich bin gespannt. Also es gibt da ja wirklich Konstellationen. Also für mich wäre ja die absolute Hammerkonstellation, wenn Borussia Inter Mailand zubekommt. Das Spiel wäre am 20. Oktober und das Spiel wäre am 20. Oktober das Auftaktspiel. Das wäre dann der Jahrestag des 7:1 des Büchsenwurfspiels. Der Fußball ist ja oftmals so einfach gestrickt, dass er genau solche Sachen wiederkehren lässt. Inter Mailand ist in Top 2, das wäre dann aus der
drei,
Richtung.
Top 3, Barca könnte aus Top 2
dabei sein. Genau, Inter Top 3, Barca Top 2 und aus Top 1, da gibt es natürlich, klar, ich meine, jeder sagt FC Liverpool, gegen Rose gegen Klopp wäre natürlich grandios. Anfield Road mit der ganzen Geschichte, die dahinter steht, mit 1977 das Landesmeisterfinale, UEFA Cup Finale gespielt, Halbfinale, die großen Spiele immer verloren. Also es gibt einiges aufzuarbeiten.
Und diese schöne Geschichte, dass vor 10 Jahren der FC Liverpool zum 110-jährigen Vereinsjubiläum zu Gast war und Borussia damals noch eine Gage bezahlen musste.
Genau, und jetzt würde man sich dann tatsächlich auf höchster Ebene treffen und Ja, also so auch immer. Es gibt da wirklich viele schöne Konstellationen. Die Frage ist halt, ob dann Fans dabei sein dürfen, was für die Fußballfreunde Borussias natürlich die ganze Sache schwierig macht, das so richtig diese Freude auszuleben, weil normalerweise würde man jetzt ja schon die Reisepläne mit irgendwelchen Kanufahrten über die Niers bis nach was weiß ich wohin machen, ja, oder so.
400 Tabs geöffnet, ja, im Browser. Genau.
Also von daher, das Ganze schmälert das natürlich insgesamt, ja, diese ganze Konstellation. Borussia Mönchengladbach erreicht zum dritten Mal diesen Wettbewerb namens Champions League. Sie hat ja früher in den großen 70ern immer in dem Landesmeisterwettbewerb gespielt, auch sehr erfolgreich, aber dieses Champions League Format eben erst zum dritten Mal nach 15 und 16. Und und da ist einfach viel Geld, was da nicht genutzt werden kann, weil man einfach die Corona-Problematik aufarbeiten muss.
Es ist noch gar nicht klar, ob es überhaupt diese Fernsehgelder gibt, die da sonst so üppig ausgeschüttet werden. Die Prämien werden wohl recht stabil bleiben. Aber ja, ist natürlich eine andere Konstellation als vor 4 Jahren.
Ja. Ne, und deswegen auch gerade in der Champions League Saison 2 Leihspieler für insgesamt rund 5 Millionen Euro zu holen, ist auch eher, sagen wir mal, nicht üblich, wenn man Champions League Teilnehmer ist. Aber die Konstellation ist, wie sie ist. Die Borussen nehmen es natürlich an, was sollen sie auch sonst tun, und freuen sich trotzdem drauf. Und ich glaube, sportlich ist das einfach ein Riesending, mal wieder in dieser Liga mitzuspielen, sich mit den ganz Großen zu messen. Marco Rose sagt bei uns im Interview, der Fußball hat sich weiterentwickelt, und natürlich auf dieser Ebene, da wird man dann eben genau sehen, wo man sich hinentwickelt hat und auch, wie weit Borussia Mönchengladbach ist. Im ersten Jahr keine Chance gehabt, Champions League, dann direkt rausgegangen und im zweiten Jahr dann Dritter geworden durch den Sieg in Glasgow. Glasgow ist kein internationaler Superclub, aber das Ding zu gewinnen, da
sportlich
großartige Stimmung damals im Stadion mit dem Lied "You'll Never Walk Alone" von allen Leuten, die im Stadion waren, gesungen. Also das muss man sagen.
Von dir auch?
Natürlich nicht. Ich kann ja nicht singen.
Ja, du warst aber da.
Damals. Ja, ich war da und habe mich daran erfreut, das muss ich sagen, weil das einfach, glaube ich, eine unfassbar gute Fußballstimmung ist. 2-0 gewonnen, Lars Stindl, André Hahn haben getroffen, verdient gewonnen, am Ende Applaus der Glasgower Fußballfans, tolle Sache, da zeigt sich, dass die einfach auch anerkennen können, wenn der Gegner was gut gemacht hat, finde ich, können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Ja, tolles Erlebnis, und ich glaube, an solche Dinge wird sich Borussia Mönchengladbach dann dran erinnern, natürlich auch dein aktives letztes rheinische Post-Europapokalspiel damals in Florenz, das 4-2, Lars Stindls großer Tag.
Jetzt hast du aber vergessen, wir waren schon auf Schalke noch danach, aber es war keine richtige Reise. Ne?
Entschuldigung, Schalke.
Deine letzte Einzelreise
in der Europa League. Ja, das sind natürlich Abende, an die darf und soll sich auch Borussia Mönchengladbach jetzt erinnern, um einfach auch mit diesem gewissen Selbstvertrauen reinzugehen. Für Marco Rose wird das Debüt auf der ganz großen Ebene. Ja, 1000 spannende Geschichten wird es da geben, und ich glaube, darauf können sich alle freuen. Spieler, Trainer, Fans und auch Journalisten können sich darauf freuen, weil für alle, glaube ich, was Gutes dabei ist.
Das müssen wir nicht verhehlen, dass das für uns auch besondere berufliche Reisen sind und das natürlich nochmal was ganz anderes ist, obwohl es natürlich halt ein Wermutstropfen dann auch ist. Klar, nicht diesen Exodus vom Niederrhein sozusagen in Tausenden dann mitzuerleben, dass einfach wahrscheinlich, wenn überhaupt jemand mit kann, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Fans. Aber es ist alles, wie du gesagt hast, wie es ist, und wir schauen, wie es sich entwickelt. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es dann wirklich im Dezember, November und so aussieht.
Eben.
Aber das werden wir hier in aller Breite, wie immer, diskutieren. Lass uns über ein Spiel sprechen, das man fast als eine Art Generalprobe für die Champions League bezeichnen kann. Borussia startet in die Bundesliga bei der anderen Borussia Dortmund, Samstag 18.30 Uhr vor wahrscheinlich um die 10.000 Fans im Dortmunder Westfalenstadion. Das ist immerhin schon mal etwas, ein Weg, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir haben das ja selbst nicht erlebt. So viele Fans haben wir zuletzt gegen Dortmund erlebt, im März.
Ja, es war am 7. März, das letzte Spiel vor dem Corona-Shutdown. Danach gab es noch das zuschauerlose Derby gegen den 1. FC Köln. Ja, ich meine, besser kann ein Auftakt eigentlich gar nicht sein, das muss ich mal sagen. Jetzt werden viele Fans die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, doch nicht in Dortmund. 11 Pflichtspiele hintereinander, 10-mal Bundesliga plus
8:30
Tore. 8:30 Tore, das ist natürlich eine verheerende Bilanz. Und es gab ja schon mal am ersten Spieltag die Reise zum BVB, damals 2015 war noch Lucien Favre Cheftrainer, 0-4 aus Gladbacher Sicht, doch ein extremes Debakel, gerade als Champions League Teilnehmer angereist, wahrscheinlich mit dem Gedanken im Kopf, gleichwertig auf Augenhöhe zu sein, und dann gab es dann echt eine Rutsche. Und kurz darauf war dann auch Lucien Favre weg. Er ist jetzt Trainer bei Borussia Dortmund.
Geschichten, die der Fußball schreibt,
ganz genau. Und ja, ich finde einfach immer, dass diese Spiele Borussia gegen Borussia, die haben ganz hohen fußballerischen Wert. Beide Mannschaften sind seit Jahren immer offensiv ausgelegt. Beide Mannschaften haben richtig Bock, Fußball zu spielen. Und deswegen finde ich, machen diese Spiele einfach riesig Spaß. Also das sind schon immer, auch in der Geschichte, wenn man schaut, was es da für Spiele 6-4 hat Gladbach mal in Dortmund gewonnen. Immer irgendwelche wilden Spiele dabei gewesen. Natürlich das 12-0 kommt einem in die Gedanken, wenn man an diese Paarung denkt. Also Gladbach-Dortmund, das ist immer ein fußballerisches Highlight. Natürlich auch ne, die Rivalität, wer ist die größere Borussia? Ich glaube, ja, man muss es dann einfach auch sagen, dass Borussia Dortmund einfach noch in einer anderen Liga unterwegs ist als Gladbach in der Größenordnung. Aber die vergangene Saison gab es 3 Spiele, alle 3 waren auf Augenhöhe, Gladbach hat aber nicht, sondern 3-mal verloren und das ist glaube ich was Marco Rose extrem wurmt. Und
ich kann nochmal sagen, 0-1 in der Liga, 1-2 im DFB-Pokal und dann nochmal 1-2 im Borussia-Park zu Hause, also alles knapp und wie gesagt, es wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen, aber es hätte wirklich jedes dieser einzelnen Spiele hätte auch genau andersrum ausgehen können.
So ist es. Und das ist, glaube ich, auch das, was Marco Rose, genau das wird Marco Rose, glaube ich, der Mannschaft sagen. Wir fahren nach Dortmund, um
zu gewinnen.
Genau.
Ein
Fußballspiel zu gewinnen. Das ist wahnsinnig. Einfach gesagt, aber, das sagt er auch selber, sauschwer. Und was ist das, so ein Fußballspiel zu gewinnen? Was muss man tun, um in Dortmund zu gewinnen? Man könnte den einen oder anderen Borussen noch fragen. Viele sind nicht mehr dabei, die das letzte Spiel in Dortmund gewonnen haben.
2014 war das, ich muss es gerade überlegen. Christoph Kramer war dabei.
Genau.
Patrick Herrmann war dabei.
Genau, der ist immer dabei, wenn irgendwas gewesen ist in der letzten Zeit. Raphael und Max Kruse haben die Tore geschossen und was ist möglich in so einem Spiel? Also man muss mindestens ein Tor schießen als Gladbach, um nicht zu verlieren, weil Marco Reus ja immer trifft.
Klimpern die Euro-Stücke hier auf den Tisch.
Ja, genau. Ne? Und das ist einfach, das ist ja keine Phrase, sondern das ist ja einfach gelebte Realität. Marco Reus ist wieder fit, hat direkt auch mal ein Törchen geschossen im Pokal und immer eine Freude, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Aus Gladbacher Sicht natürlich eher schwierig, wenn er dann die Dinge auch noch immer reinschießt.
Große Frage, ob sich jetzt Thoran Azar und Marco Reus abwechseln mit den Toren gegen Gladbach oder ob sie jetzt dann auch beide
die Frage ist, wie siehst du es? Ist das ein Spiel auf Augenhöhe oder ist Borussia Dortmund total weit weg? Ich finde, mit Meunier haben die da einen richtig guten Neuzugang, auch so eine Heißkiste, der dir vorantreibt. Klar, Bellingham wird jetzt viel drüber geredet, aber ist Dortmund 17, so weit weg?
Die Rainer, auch noch ein Teenager. Ist Dortmund so weit weg? Naja, vergangene Saison waren sie ja nur vor Borussia, weil sie die direkten Duelle gewonnen haben. Ja, nimmt man die mal raus.
Ja.
Die zählen natürlich, aber dann wäre Gladbach vor Dortmund gelandet. Das heißt eigentlich zwar, das gilt auch für Leipzig übrigens. Also sieht man mal, wie eng das auf den Champions League Plätzen war. Wir haben gesagt, knapp vor Leverkusen, aber auch gar nicht so weit hinter Dortmund und Leipzig gelandet. Ja, jetzt ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ich würde sagen, wenn bei Gladbach wirklich alle an Bord wären, Player, Thuram, Zakaria, alle bei 100% wären, dann wäre das jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so, dass man sagen könnte, man muss da gar nicht zurückstecken und zu demütig sein, sondern könnte da voll angreifen. Aber es ist nun mal Fakt, dass nicht nur die Besagten fehlen, sondern auch noch Valentino Lazaro, Brill Embolo, Rami Benzebaini ist zumindest fraglich, Latzi Benisch dann auf den hinteren Kaderplätzen ist auch nicht dabei. Das macht es natürlich etwas schwierig. Wir können ja mal direkt so reingehen in die Personalien, wen wir da vermuten. Ich habe mal so überlegt, dass theoretisch auch einfach die Elf von Oberneuland beginnen könnte, was natürlich jetzt wenig dann zusammenhängt mit der Ähnlichkeit der Gegner oder der Konstellation, aber ja, es würde sich einfach anbieten.
Ja, also definitiv, weil erstens glaube ich jetzt nicht, dass in so einem Spiel, also klar könnte eventuell Markus Thuram anfangen, ich weiß nur nicht, ob das ihm auch wirklich helfen würde und ich finde eigentlich, dass Patrick Herrmann, Lars Stindl und Hannes Wolf das vorne gut gemacht haben und ja, warum nicht mit der Mannschaft? Ich hatte so ein bisschen überlegt, Rose hat in der vergangenen Saison immer wieder in Topspielen auf eine Dreierkettenformation gesetzt, um einfach das Mittelfeld ein bisschen dichter zu haben und weiter vorne den Gegner vielleicht abzufangen und so gerade die ja gerade bei Dortmund, Leipzig, Bayern immer sehr starken Außenspieler ein bisschen abzufedern, könnte ich mir dieses Mal auch vorstellen, aber
in der Wobei Dennis Zakaria da natürlich als Mittelmann immer.
Genau, aber Christoph Kramer hat ja diese Rolle auch so ein bisschen manchmal übernommen jetzt zuletzt, wurde auch mal in der Innenverteidigung getestet, Rami Benzibaini wurde als Sechser getestet, also Marco Rose versucht ja immer nicht zu heulen, wenn jemand ausfällt, sondern direkt eine Idee zu haben, wie man es auffangen kann. Ich persönlich würde ja tatsächlich sagen, die Aufstellung gegen Oberneuland, warum nicht? Du hast eine gute Doppel-Sechs mit Chris Kramer und
die sich wirklich Florian nach dem Restart richtig eingespielt hat,
genau.
In Abwesenheit von Dennis Zakaria. Ja. Finde ich auch eine sehr gute Mischung aus einem klassischen Sechser, einem, der da wirklich die Hauptaufgabe hat, den Christoph Kramer, so die Räume zuzulaufen, der aber auch ein sehr sicherer Passspieler ist. Und Florian Neuhaus, ja, sage ich mal, mit dem erhabeneren Passspiel, wirklich auch gerade nach vorne ein sehr, sehr eleganter Spieler, aber auch, finde ich, sehr beeindruckende Pressing-Resistenz, was gegen den BVB ja wichtig ist. Also da, ich würde sagen, die beiden kann man schon als gesetzt ansehen.
Definitiv, ja, und die Viererkette hinten, wenn wir jetzt mal bei der Formation da hinten bleiben, Jan Sommer würde ich vermuten, steht im Tor, denn Tobi Sippel hat sein Spiel bekommen im Pokal, aber ich glaube, in der Bundesliga wird das kein Thema sein. Das heißt also, Sommer im Tor und hinten die Viererkette stellt sich weitgehend ja auch auf mit Stefan Leiner, Matthias Ginter, für den es eine Rückkehr zum Ex-Verein wird, Nico Elvedi und, wenn er fit ist, Rami Benzibaini, glaube ich, keine Frage. Ansonsten Oskar Wendt, dickes Lob bekommen, wir haben schon angesprochen von Marco Rose. Die Sechser haben wir gerade genannt, also steht ja dann schon mehr als die halbe Mannschaft auf dem Platz rum und ja, also die Frage ist, wie macht das vorne der Marco Rose? Spielt er mit zwei Spitzen und einer Zehn oder zwei Zehnern und einer Spitze? Er könnte ja aus den Herrschaften Herrmann, Wolf und Stindl alles machen.
Ja, da geht einiges. Ich würde sagen, vielleicht sogar dann Herrmann aus dem Zentrum nach rechts im Vergleich zum letzten Spiel und dann können Wolf und Stindl das natürlich auch ganz flexibel lösen als fast wie früher, zwei falsche Neuner oder zwei falsche Zehner, je nachdem, wie man das dann ja nennen will.
Es gibt ja keine Neuneinhalber, das hat Maric beim Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Also diese Halbleute gibt es halt nicht bei Rose und ganz Maric und Co. Also neun oder zehn müssen sich Stindl und Wolf dann halt entscheiden, wer was ist. Jonas Hofmann haben wir noch vergessen. Jonas Hofmann würde ich tatsächlich mit Patrick Herrmann auf die Flügel stellen und dann, wie du schon gesagt hast, die beiden anderen Jungs ins Zentrum. Ich mag ja immer Lars Stindl auf der 10, weil er eben von hinten raus ganz gut machen kann. Und Wolf dann als einzige Spitze vorne. Boah, warum nicht? Ich glaube, dass der echt unangenehm sein kann. Und die Dortmunder Abwehr, ja, doch schon, glaube ich, auch ein bisschen ärgern kann.
Es gäbe ja auch die Möglichkeit, mit drei Innenverteidigern zu spielen. Dann wäre Toni Janschke einer der Kandidaten. Das hat es letzte Saison, ich muss überlegen, auf jeden Fall in Bremen gegeben. Immerhin zu null. Aber ja, ist vielleicht nicht die erste Dortmund-Option. Deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es mit Viererkette auf jeden Fall losgeht. Aber auch da sind die Übergänge ja fließend, wenn es dann den Dreieraufbau gibt. Florian Neuhaus oder Kramer sich zurückfallen lassen, dann haben wir ja temporär auch wieder eine Dreierkette. Deswegen ist die Diskussion vielleicht sogar mühselig, aber Tom Müsel wird wahrscheinlich nicht beginnen.
Nein.
Aber ja, es deutet, oder wenn man sich jetzt festlegen müsste, würden wir fast sagen, never change a winning team. Nicht, ja, nicht um diesen Satz zu halten, sondern einfach, weil es sich anbietet, personell.
Ja, also in dem Fall muss ich sagen, fehlen natürlich auch so ein bisschen die Alternativen. Ich hätte gerne mal Brel Embolo in dem Spiel gesehen. Er hat eine klasse Vorbereitung gespielt, war unglaublich konzentriert, unglaublich heiß, ist dritter Kapitän geworden, das haben wir noch gar nicht angemerkt. Hat Matthias Ginter abgelöst, wahrscheinlich auch, weil er viele Stimmen aus der sogenannten French Connection bekommen hat. Aber er hat sich das erarbeitet innerhalb der Saison, ist offenbar jemand, der in der Mannschaft gut ankommt und auch beim Trainer dieses Standing hat, weil Marco Rose ihn in den Mannschaftsrat berufen hat, dann wurde er gewählt als dritter Kapitän und ja, ich hätte es wirklich gerne mal gesehen, wie der Ex-Schalker mal wieder auf Dortmund wirbelt und mit seinem Body dann auch da sich rumwühlt. Er hat gerade in der Schlussphase der Saison ja gezeigt, mit einigen Aktionen, dass er einfach mit dieser Unnachgiebigkeit unheimlich viel bewegen kann. Aber
erinnern gut. Wir uns ans Hinspiel letzte Saison, ja. Da hat er zwei riesige Chancen gehabt, allein vor Roman Bürki. Das werden wir nun nicht sehen.
Das werden wir nicht sehen, genau. Er ist verletzt durch die Geschichte im Länderspiel mit Schweiz gegen Deutschland, mit Matthias Ginter, der ihn unglücklich getroffen hat bei einer Grätsche. Aber am Ende ist es so, dass diese Mannschaft, die gegen Oberneuland gespielt hat, glaube ich, schon sich den Respekt und auch das Vertrauen von Marco Rose erspielt hat. Wenn Rami Benzebaini da ist, kann man natürlich auch sogar überlegen, ob er einer der beiden Sechser sein kann, weil er einfach diese Aggressivität hat. Das wäre dann im Prinzip das Einzige, wo man mal dran denken könnte, um vielleicht auch zu überraschen. Marco Rose mag das ja, einfach mal eine Überraschung zu setzen. Und ich würde in diesem 4-3-3-System tatsächlich auch spielen mit einem Zehner dann, weil man es, glaube ich, über die Flügel bei Dortmund immer ganz gut zum Erfolg kommen kann. Und da einfach auch Akzente gesetzt hat, so viel das Tor in dem im Pokalspiel, als Thuram getroffen hat mit dem Kopf. Also
Flanke Wendt, glaube ich was.
Genau. Und Entschuldigung, und da würde ich schon sagen, versuchen einfach viel über die Flügel zu machen.
Aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Marco Rose uns wieder Lügen straft und überrascht und dann doch Markus Thuram beginnt. Wir rechnen erstmal nicht damit, bietet sich natürlich auch an. Der war, wie viel, 3 Monate jetzt verletzt und ist jetzt auch keine so verkehrte Option, dann Thuram und sehr wahrscheinlich auch Alassane Player von der Bank kommen zu lassen im Zweifelsfall. Für letzte halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem, wie viel dann drin ist, wie es steht. Keine so schlechte Option unter den Voraussetzungen, dass dann immer noch viele, viele andere prominente Borussen, Gladbacher Borussen fehlen.
Ja, und es ist ja tatsächlich, gibt's ja auch die These und die kann man natürlich auch absolut unterstreichen, zu sagen, Thuram fängt an und spielt so lange, wie er kann. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tun würde, weil er sich dann möglicherweise auch selber etwas unter Druck setzt. Und das haben einige Leser dann auch als Kommentare im Facebook geschrieben, als wir die Artikel gepostet haben. Dortmund würde möglicherweise genau diese Schwachstelle nutzen, die attackieren, nicht um den wieder zu verletzen. Aber man weiß natürlich, er war lange verletzt und er hat noch nicht diese Fitness. Und ihn dann zu bearbeiten und einfach auch auszulaugen, indem man ihn in viele kleine Zweikämpfe verstrickt oder in Laufwege aufzwingt und so weiter. Das ist vielleicht dann ein bisschen zu schwierig, das darzustellen. Und die anderen Herrschaften sind fit. Und warum nicht ihnen eine Chance geben? Erfahrung haben sie genug. Und das wäre dann, glaube ich, so der Ansatz zu sagen, ja, spielen wir so und
wir werden es sehen, am Samstag um 17.30 Uhr. Man muss ja auch bedenken,
18.30 Uhr.
Da wissen wir Bescheid, dann kommt die Aufstellung. Das meinte ich natürlich jetzt. Das war jetzt keine Rettung, das war schon Absicht. man muss ja auch im Kopf behalten, was einfach noch kommt bis Weihnachten. Also es kommen insgesamt 13 Bundesligaspiele. Es kommen jetzt dann direkt vor Weihnachten ein Pokalspiel noch und es kommen 6 Champions-League-Spiele und diverse Länderspiele. Deswegen, ja, ist vielleicht auch eine andere Abwägung als in anderen Jahren zu sagen, so ein Spieler, der lange verletzt war, den da nicht am ersten Spieltag auf Teufel komm raus reinzuwerfen. Dieses Thema, dass die Corona-Pandemie den ganzen Terminkalender durcheinander geworfen hat, beeinflusst jetzt vielleicht auch ein bisschen unsere Tipps, was wir erwarten für diese Saison. Es ist eine, die anders ist als die wir bisher kannten. Die letzte war es auch, das wussten wir am Start noch nicht. Ich habe es gerade angesprochen, wie siehst du dieses Thema der Belastung, die da auf Gladbach zukommt? Es gibt ja sehr viele verschiedene Konstellationen in der Liga. Die Bayern haben dieses Champions-League-Turnier gespielt, Leipzig hat es gespielt, Dortmund hat es nicht gespielt, Leverkusen hatte die Europa League, also Borussias Konkurrenten größtenteils waren da involviert. Gladbach hatte Pause, hatte einen schönen, ordentlichen Sommerurlaub. Wie gesagt, wie siehst du dieses Thema Belastungssteuerung in den kommenden Wochen und Monaten? Wie ist es Vor- oder Nachteil für Borussia?
Also der Martin Meichelbeck, das ist ja der neue Medizinchef vom Borussia Mönchengladbach, sagt, dass es halt für alle Fußballer eine extrem neue Situation ist, weil sich eben alle bisher bekannten Terminsituationen verschoben haben um 4-5 Wochen und dass man da eigentlich so körperlich und mental erstmal an so einem Nullpunkt steht, das man so nicht kennt. Eine Fußballsaison ist ja extrem einheitlich getaktet immer. Jetzt ist alles ganz anders. Und ich glaube, dass sich dieser Vorteil, den Borussia möglicherweise hat, dadurch, dass die anderen, die Konkurrenten in den Turnieren noch länger dabei waren, der hebt sich ein bisschen dadurch auf, dass für Borussia ja ganz neu ist, diese Dreifachbelastung wieder. Es hat jetzt natürlich in der vergangenen Saison in der Europa League, wobei die Spiele ja nicht so, da hat es nicht so geklappt, aber ich glaube, jetzt in der Champions League wird es halt eine extreme Herausforderung sein gegen die Gegner, die dann kommen. Es werden ja mindestens zwei ganz große sein. Je nachdem, wir haben über die Gruppenkonstellation möglicherweise schon gesprochen. Also von daher glaube ich, dass es wirklich pari ist und dass alle unter den gleichen Voraussetzungen unterwegs sind. Glaube aber auch, dass Borussia einen großen Vorteil hat, eben diese Tatsache, dass kein Topspieler gegangen ist im Vergleich zur gesamten Konkurrenz.
Ja, Leverkusen hat Kai Havertz verloren,
genau.
Leipzig hat Timo Werner verloren.
Und Dortmund ja, wird
Bayern haben noch, zumindest sich noch nicht verstärkt.
Ja, aber ich glaube, die Bayern werden ohnehin wieder. Also,
ja. Ne, die, aber da gibt es aber auch Thesen, dass keiner weiß irgendwie, Didi Hamann hat das, glaube ich, gesagt im Kicker, dass keiner so richtig weiß. Na, vielleicht marschieren die Bayern jetzt noch mit der Euphorie der Champions League und hatten jetzt ein bisschen Pause, aber so richtig weiß ja, das gilt aber für alle Vereine, keiner, was denn im Februar, März ist, wenn dann ja auch wieder die nächsten K.O.-Spiele der Champions League und Europa League beginnen. Wie es dann aussieht. Also wir können ja wirklich nur mutmaßen und das gilt für alle anderen, weil noch niemand einen derartigen Kalender gesehen hat.
Richtig. Und ich glaube, dass die Gladbacher in diesem ganzen Kontext auf Augenhöhe sind mit vielen, auch wenn deren Kader vielleicht oder deren Spieler noch teurer sind. Dass Borussia, wenn es alles wirklich super läuft, sogar vielleicht noch ein bisschen besser werden kann als in der vergangenen Saison. Kann natürlich auch sein, dass man dass man die Champions League wieder verpasst, aber ich würde Borussia auf jeden Fall als ganz expliziten Champions League Kandidaten ansehen, weil einfach diese Mannschaft, dieser Trainer, das Gesamtkunstwerk dafür, finde ich, auch gemacht ist. Das wäre jetzt auch keine Sensation, wenn das klappt, sondern es wäre, finde ich, schon auf gewisse Weise nachvollziehbar und logisch, aber nachvollziehbar auf jeden Fall. Logisch hört sich
das ist nicht immer das Gleiche.
Ja, wer weiß. Logisch ist immer so, dass es ja keine Alternative gibt.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber du sagst, es wäre keine große Überraschung oder Sensation und man vernimmt jetzt auch aus dem Borussia Park keine Sätze, die in so eine Richtung gehen, wir müssen aufpassen, dass nicht dies oder das passiert. Also es ist nicht die riesige Angriffslust, aber ich finde jetzt auch gar nicht mal so großes Understatement.
Genau, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den Jahren vorher. Man hat eine gewisse Erfahrung mit dieser Champions League-Situation schon. Und ich glaube, dass Marco Rose ganz einfach auch klargestellt hat, dass er mehr will, immer mehr will. Also egal was ist, er will mehr. So, und ich glaube, das ist einfach das, was Max Eberl sich dann auch eingekauft hat, als er Marco Rose geholt hat. Das ist so ein bisschen, würde ich es mal Bayern-Mentalität nennen. Und genauso sind ja die Bayern auch immer unterwegs. Ich sehe einen Thomas Müller, der eigentlich schon, glaube ich, gar keinen Platz mehr im Keller hat, weil er da so viele Pokale hat und trotzdem sich noch über jeden freut, als wäre es der Erste. Und genau diese Mentalität, einfach immer mehr zu wollen, ist, glaube ich, das, was dann auch eine Top-Mannschaft auszeichnet. Auch das hat Marco Rose ganz schön erklärt, deswegen lesenswertes Interview am Samstag und darum sage ich, der wird denen schon sagen, was zu tun ist in Borussen und wir werden dann am Samstag ab 18.30 Uhr, 17.30 Uhr, wie du schon sagst, die Aufstellung und um 18.30 Uhr dann das erste Spiel von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2020-21 bei Borussia Dortmund und wir werden da dann sehen, wo es schon steht. Natürlich wird nach diesem Spiel weder feststehen, wo Borussia in der Tabelle landet, noch ob die Saison gut oder schlecht war. Aber
sind ja auch letztes Jahr Vierter geworden und haben beide Spiele gegen Dortmund verloren. Deswegen
so
können wir so viel schon mal sagen, dass es kein entscheidendes oder vorentscheidendes Spiel wird. Aber es ist natürlich die große Chance da, einfach mit, wie sagst du so gerne, mit einem Sieg da mal einen hinzustellen.
Genau. Und wir erinnern uns dann natürlich an 2011, als man als Borussia Mönchengladbach gerade aus der Relegation kommend beim FC Bayern das erste Spiel gewann und dann flog man auf dieser Welle bis in die Champions League Qualifikation gegen Dynamo Kiew. Also ja, das ist ein großer Sieg zum Auftakt, wäre sehr, ja, glaube ich, ein Turbo. Aber wir gucken mal, jetzt müssen wir ja noch sagen, gibt es den denn oder nicht?
Den Sieg? Ich sage nein, aber die Serie reißt und Borussia holt zumindest einen Punkt. Muss ich ein Ergebnis auch noch sagen?
Ja, na klar.
Wäre schön, meinst du? Und dann sage ich mal 2-2.
2-2 wäre gut. Ich glaube also, hätte jetzt auch ein bisschen Richtung Unentschieden tendiert. Ich weiß halt nicht, es wird auf jeden Fall schwer.
Es wird schwer
und das wird zumindest auch die Mannschaft von Borussia Dortmund als Satz mit Sicherheit vor dem Spiel hören. Ich glaube allerdings, dass Dortmund 2-1 gewinnt.
Mal wieder.
Ja, gab ja auch schon andere Ergebnisse.
Ja. Borussia hat wirklich in diesen 11 Spielen auch nur 3-mal geführt. Und dann nachgesehen 18 Minuten in der Addition. Das heißt, man könnte ja fast sagen, ein Zwischenziel wäre es, mal zu führen. Ja. Und mal länger als 10 Minuten.
Ja, genau.
Also wäre schon was erreicht.
Kleine Dinge und so weiter.
Ja, aber ich habe gesagt, es gäbe nicht die ganz große Angriffslust. Vielleicht muss man das sogar anders ausdrücken. Im Vergleich zu anderen Jahren ist es eigentlich schon recht angriffslustig, gerade was Marco Rose von sich gibt. Und Max Eberl drückt es rhetorisch etwas anders aus.
Ne, er spricht vom Gallischen Dorf.
Aber
die Gallier, wir haben alle die Bilder
vor Augen, konnotiert, ja.
Wie sie in Gruppenformation, natürlich nicht Corona-gerecht, aber in Gruppenformation aus ihrem Dorf, aus dem Dorf heraus stürmen und die Römer in alle Richtungen verstreuen. Also ich glaube, dieses Symbol, was Max Eberl gewählt hat, dieses Bild gallisches Dorf, zeigt schon die Angriffslust. Aber die Frage ist eben, ob die, jetzt gibt es noch nicht mal ein Limes in der Nähe von Dortmund, ein Limes-Abschnitt. Also ob ganz einfach die Dortmunder sich dann auch locken lassen. Also ich glaube, es wird ein knappes 2-1 für den BVB. Und nichtsdestotrotz ist es dann bei Gladbach jetzt nicht so, dass die Welt dann zusammenbricht.
Lass uns ein allerletztes Thema noch ansprechen, bevor wir jetzt schon ganz gut in der Nachspielzeit sind hier. Es gab die Entscheidung am Dienstag, dass in allen Stadien in NRW ungefähr eigentlich bundesweit 20% der Kapazität wieder gefüllt werden darf. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist auch ungewohnt, oder? Wenn man jetzt das so visualisiert, da wieder mal viele Menschenmassen zu sehen, man ist es gar nicht mehr gewohnt, aber es ist, denke ich, schon, dass man sagen kann, ein Grund zur Freude und wäre schön, jetzt diese Bilder da mal wieder zu sehen.
Ja, also auf jeden Fall für die Fans darf man sich da mit Sicherheit freuen. Man hat ja gesehen, wie sehr sie sich gefreut haben, diese 300, die jetzt im Stadion gewesen sind gegen Oberneuland, haben sich die Seele aus dem Leib gebrüllt, waren heiser. Also der ein oder andere hat mitgeteilt, dass es letzten Endes muss man sich erstmal wieder an das Geschrei gewöhnen. Aber war ja alles gut, gut geklappt. Das wird auch mit den dann wahrscheinlich um die 10.000, die es dann sein werden im Borussia-Park, wenn Union Berlin kommt. Jetzt in Dortmund werden es auch so viele sein.
Keine Gladbach-Fans aber, weil keine Gäste-Fans
zugelassen sind. Genau, Gäste-Fans sind nicht zugelassen, also alle in Gelb-Schwarz. Aber ich glaube, es geht einfach überhaupt um die Stimmung, dass mal wieder ein bisschen was los ist auf den Rängen, dass man was hört und was hören lässt. Und ich glaube, dass dadurch auch, als Gegner bist du vielleicht auch angefixt durch das, was von den Heimfans kommt, weil du denen einfach, du hast jemanden, dem du was zeigen kannst. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland ja immer von diesem vollen Stadion ausgehen. Das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass es Zeiten in der Bundesliga gab, als Borussia Mönchengladbach vor 6.000 Zuschauern gespielt hat, bei normalen Bundesligaspielen. Mal gegen Mannheim beim 7-2 waren 6.000 Leute Ende der 80er. Und das ist ja in anderen Ländern, ich weiß gar nicht, ob es in Italien nicht viele ganz normale Ligaspiele gibt, die absolut Corona-konform aufgezogen werden können, unter normalen Zeiten, weil einfach gar nicht so viele Leute da sind. Ich glaube, man hat so diese Bilder mit den vollen Stadien aus England und Deutschland, wo es, glaube ich, am extremsten ist, immer schön vor Augen. Und wenn man mal überlegt, dass das gar nicht so klar ist, dass es immer voll ist und dass immer so viele Leute da sind, weiß man eben, was für eine schöne Situation man hier fanmäßig auch in Deutschland hat. es gibt ja auch gar nicht so diese große Reiselust in anderen Ländern unter den Fans.
Nein, in vielen Ländern darf man auch häufig dann gar
genau.
nicht.
Genau. Also deswegen, ich glaube, das ist in Deutschland schon eine besondere Situation. Wiederum auch für Fans von Borussia Mönchengladbach eine besondere Situation, weil die einfach auch sehr reiselustig sind. Ich meine, das Lustige ist ja, dass die Fans aus der Schweiz, die dürfen zum Heimspiel von Borussia Mönchengladbach anreisen, aber zum Auswärtsspiel in Dortmund nicht, weil
auch,
sie eben...
Auch nicht in Freiburg, wenn es um die Ecke wäre.
Auch nicht in Freiburg, genau. Also gut, aber ich will da auch gar nicht groß rumlamentieren, was diese Corona-Geschichten angeht.
Nein, es ist erstmal schön, dass es überhaupt wieder Zuschauer im Stadion gibt. Ich glaube, das genießen wir auch einfach sehr gerne, weil ich meine, wir haben halt diese Restart-Zeit jetzt erlebt, dann auch als Berichterstatter im Stadion und fanden es auch einfach nicht schön, in diesem leeren Stadion zu sitzen.
Manches ist gar nicht so schlecht, aber...
Ja, aber es gehört halt dazu. Es ist letztendlich das, was wir auch mit dem Profifußball, mit dem Fußball verbinden. Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie das dann im Detail alles läuft, könnt ihr alles bei RP Online und in der Rheinischen Post lesen, sobald es da feststehende Infos gibt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Borussias Heimspiel gegen Union Berlin am 26.09. Jetzt muss man der 26. Ja.
Ja. 15:30 Uhr. Es ist ein Samstag und es ist die beste Bundesliga-Zeit und man weiß dann, wie es in Dortmund ausgegangen ist. Ich bin auch gespannt, wie Rose das angeht, wie Borussia das umsetzt, wie diese Mannschaft dann auch mit der Situation umgeht, dass eben wieder Zuschauer da sind, aber eben auch nur Dortmunder Zuschauer da sind. Und ich glaube, man darf sich wirklich auf diese Saison freuen. Und ich glaube, dass auch die Zeit, in der nach dem Restart gezeigt hat, dass der Fußball wirklich trotz allen schwierigen Situationen in der Lage ist zu begeistern. Es war ja noch wirklich eine ganz spannende Geschichte und wenn jetzt peu à peu die Zuschauer wieder zurückkehren, vielleicht reicht's ja sogar auch für die Champions League Spiele dann, was aus Gladbacher Sicht angeht, dann darf man sich wirklich ganz einfach darauf freuen, dass die Saison wieder losgeht und ich glaube, man darf sich auch auf Borussia Mönchengladbach freuen, weil einfach da eine Mannschaft ist, ein Trainer ist, die einfach richtig Lust haben, guten Fußball zu spielen. Und ich glaube, das ist einfach das, was man gerne sieht, auch als Reporter. Und wenn das so ist, freuen wir uns.
Wir sind gespannt, ob es schon am Samstag in Dortmund so ist. Ja, dann sind wir am Ende unserer Comeback-Folge nach der Sommerpause, meiner Comeback-Folge bei der Rheinischen Post.
Ja.
Ihr findet alles, was wir über Borussia schreiben, unter rponline.de/Borussia. Oder in der Printausgabe der Rheinischen Post, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook unter @Fohlenfutter. Und diesen Podcast müssen wir nicht bewerben, denn wenn ihr ihn hört, dann kennt ihr ihn schon.
Genau so ist es.
In dem Sinne sprechen wir uns nächste Woche.
Ja, bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.